Ja, liebe Gemeinde, auch hier wieder die Frage, kann man mich gut verstehen? Sehr gut. David, bist du eingepennt? Nee, noch nicht. Ich bin tief entspannt. Er hat letztes Mal gesagt, das war ziemlich lange, die letzte Predigt. Und ich weiß nicht, ob es heute kürzer wird, David, vielleicht auch nicht. Ich kann es noch nicht versprechen. Also ich war diese Woche ziemlich aufgewühlt. Ich war auch selber überrascht, dass ich so kurzfristig wieder predigen musste. An der Stelle auch erstmal danke an den, der mich erinnert hat, vor zwei Wochen, glaube ich. Aber hat nichts gebracht. Ich wusste bis Freitag nicht so richtig, was der Schwerpunkt ist. Ich war diese Woche ziemlich unter Strom. Beruflich nicht unbedingt, aber so einfach vom Inneren. Wir waren mit so vielen Dingen beschäftigt. Das hat mich so runtergerissen. Und dann ist man abgelenkt und dann kriegt man zigtausend Nachrichten aus allen Gruppen. Und das verarbeitet also meinen Kopf nicht ganz so schnell irgendwie. Und immer so negative Dinge und alles. Und dann haben wir einen Hauskreis war richtig gut. Wir hatten auf der Rückfahrt mit unseren Kids, die hoffentlich zu Hause Livestream gucken. Ich hoffe, dass das hier guckt. Hatten wir gute Gespräche. Und das war einfach so gut, wieder einfach vernünftige Dinge zu besprechen. Vernünftige Themen, die Ewigkeitswert haben. Und worum es heute geht, ich muss mir auch noch ein Thema festlegen. Ja, also ich sage mal einfach in den Raum. Mit der Frage beginne ich einfach mal heute. Was können wir in den Himmel mitnehmen? Und darum strickt sich hoffentlich die ganze Botschaft, dass wir es zusammen verstehen können. Was kannst du in den Himmel mitnehmen? Einfach eine Frage an jeden von euch.
Schätze, die wir sammeln.
Schätze, die wir sammeln? Okay.
Beziehungen.
Beziehungen können wir mitnehmen. Was ganz genau, das heißt Beziehungen zu Menschen, die du da wieder siehst, oder? Ja. Unsere Kinder nehmen wir mit? Ja, ich hoffe es. Also auf jeden Fall hoffe ich das. Ja, ich habe heute meinen Noah wieder mitgebracht. Ich nehme immer gerne mit, weil er immer in den Predigten nochmal so eine Anschauung dient. Also ich würde auf jeden Fall mich freuen, wenn mein Sohn und meine Mädels auf jeden Fall dabei sind, ganz klar. Was können wir mitnehmen? Also es gibt tatsächlich doch einige Dinge, die man mitnehmen kann. Und das, was wir auf jeden Fall mitnehmen können, das sind andere Menschen. Ja, es ist nicht so, dass wir die auf uns nehmen, wir tragen die mit unseren Grab, das ist Quatsch. Nein, aber wir können Menschen erreichen, die durch uns auf Jesus Christus stoßen und die werden wir dann hoffentlich, wenn die sich bekehren, klar, werden wir die im Himmel sehen. Ich hatte ein Bild entdeckt, jetzt bin ich vor drei, vier Wochen durch die Gegend gefahren, habe das Bild mal in Gummersbach entdeckt, kann man das mal anschmeißen? Ich glaube, das muss ich steuern, ne? Das erste Bild ist schon da. Genau, das habe ich an einer Kirche gesehen. Ich will es auch gar nicht groß werten. Ich habe mir das angehalten, mal durchgelesen. Sei Kirche. Ja, ich würde heute sagen, sei Gemeinde. Das ist biblisch. Und dann, was ist der erste Punkt? Wow. Du nimmst deine Hecke mit. Dein Rasen. Wow. Ich weiß nicht, unter welchen Vorlagen oder was die Prioritäten da waren oder von unten angefangen haben oder so, ich weiß es nicht, aber wo ist liebe Gott der unterste Punkt? Ich hoffe nicht, dass die das so meinten, ich kann es nicht sagen, ich will es auch nicht bewerten. Liebe Gott, das ist das höchste Gebot und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann wirst du das machen können, wozu Gott dich berufen hat. Ich lese einen Text, den Paulus schreibt im 2. Korintherbrief und er beschreibt seine Arbeit, seinen Dienst. Er ist in Kritik geraten bei den Korinthern. Er hat ihn ziemlich hart zugesetzt und die nehmen ihn nicht ernst oder die wollen ihn irgendwie nicht mehr. Und er verteidigt sich und beschreibt seine Arbeit, seinen Einsatz für Gott. Und an diesen Dingen, die er macht, soll die Gemeinde hoffentlich erkennen, dass er nicht einfach nur da hinkommt, irgendwas da umwerfen will oder irgendwie Spaß macht. Sondern er beschreibt einen Dienst, zu dem er uns auch heute ganz persönlich aufruft. Das wird sehr, sehr praktisch. Denn er nimmt dich direkt in mich hinein. Albert hat das schon kurz erwähnt. Vers 10 aus 2. Korinther 5, Vers 10. Das ist der Einstiegsvers, dass man so ein bisschen den Zusammenhang hat. Paulus beschreibt, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbart werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Das ist ein Vers für uns Gläubige. Ich habe die Schlachterübersetzung übrigens. Das ist die das, was Paulus den Christen schreibt. Wir werden vor Gott erscheinen und dann wird klar, was wir gemacht haben, gut oder böse. Das Böse wird verbrennen, das Gute bleibt. Und Paulus nutzt diese Sache, beschreibt seinen Dienst, warum das so wichtig ist. Und unter diesem Punkt lese ich dann einfach weiter von Vers 11 bis Vers 21. Also wir werden heute ein paar Bibelstellen lesen. Ich hoffe, dass wir trotzdem wach bleiben. Von Vers 11 bis Vers 21. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch in eurem Gewissen offenbar zu sein. Denn wir empfehlen uns nicht nochmal selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ein ziemlich langer Abschnitt, und ich werde jetzt nicht auf jeden einzelnen Vers stehen bleiben, der im ersten Teil gelesen worden ist, aber ich hoffe, dass, was Paulus zusammenfassen will, kommt klar rüber. Wir sind neu, wir waren alt, da hat uns jemand irgendwas geschenkt, dass wir weitergeben müssen. Und wenn wir Vers 14 lesen, da geht es eigentlich direkt los, die tiefe Betrachtung, denn die Liebe Christus drängt uns. Und dieser Vers teilt in Gruppen. Also wir haben einmal die Gruppe uns, die Liebe drängt uns. Christus ist für alle gestorben, das ist die andere Gruppe. Und wenn wir weitermachen, Christus ist für alle gestorben. Und hier kommt die nächste Gruppe, aber nicht alle leben. Denn er sagt, er ist für alle gestorben, damit die, welche leben, für alle gestorben, ganz klar, die ganze Welt, die ganze Menschheitsgeschichte, aber die, die leben, die andere Gruppe. Der zweite Gedanke ist, dass die, die leben, nicht für sich selbst leben. Ganz klar, hier auch die andere Gruppe als Gegensatz, die, die tot sind, die können ja nicht leben, es ist nicht möglich. Und Paulus betont nochmal einmal die Lebenden, für die Christus gestorben ist und die durch Christus leben. Und da haben wir eine ganz, ganz großen, ganz große Aufforderung, denn wir sind neu, es ist alles neu, schreibt Paulus in Vers 18. Und zwar, es kommt von Gott und es ist nicht unser Verdienst. Jeder, der Vater geworden ist, der denkt, wow, sein Kind, seine Tochter, sein Sohn, aber das Leben selber, da haben wir keinen Zugriff. Da haben wir keine Möglichkeit, denn wir wissen, dass nicht alle Frauen schwanger werden, dass nicht alle Männer zeugungsfähig sind. Das Leben dahinter, das aus zwei Zellen ein Kind entstehen lässt, dieses Leben kommt von jemandem. Vers 19 teilt Paulus wieder zwei Gruppen, das habe ich so für mich raus verstanden. Man liest vielleicht schnell drüber, aber Vers 19, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, die ganze Gruppe, die ganze Welt, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Ja, ich hoffe, ihr kommt mit, ein bisschen vielleicht zu trocken. Gott versöhnt die ganze Welt, aber legt das Wort der Versöhnung in dich und mich, da wir Gläubige sind, die wir leben. Jetzt kannst du sagen, boah, Hat Gott Versöhnung geschaffen oder nicht? Hat er jetzt das Problem der Sünde geklärt oder nicht? Warum müssen du und ich den Dienst ausüben? Warum müssen wir zum Gottesdienst? Warum müssen wir Anbetung machen? Warum müssen wir immer noch alles tun von unserer Seite? Hat Gott es nicht erledigt? Und hier ist ganz wichtig, dass wir verstehen, was ist Versöhnung? Wo kommt das Prinzip der Versöhnung her? Und warum es so wichtig ist? Und was mir persönlich hilft, und das gebe ich einfach mal hier so weiter, es gibt grundlegende Dinge, Eigenschaften, Merkmale von Gott, die wir einfach im Hinterkopf speichern müssen. Und das hilft, um einfach, um das einzuordnen. Wir haben den gleichen Gott im Alten Testament wie im Neuen Testament. Es ist kein Unterschied, es ist der gleiche Gott in alle Ewigkeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das haben uns, wir waren in Berlin vor 2 Wochen oder 3 Wochen, haben auch mit Atheisten gesprochen, oder da waren so naturreligiöse Menschen, die mit den Steinigungen, mit den Gewalttätigkeiten im Alten Testament Konflikte hatten und Probleme hatten. Und ich werde nicht auf alles eingehen, aber es ist nach wie vor der gleiche Gott im Alten und im Neuen Testament. Der zweite Gedanke, den wir behalten sollten, Gott ist souverän. Das heißt, alles, was er macht, das muss oder können wir nicht in Frage stellen. Geht nicht. Dazu haben wir kein Anrecht, dazu fehlt uns das Verständnis. Wie können wir als geschaffene Wesen jemand zur Rechenschaft ziehen, der uns ins Leben gerufen hat? Es ist nicht möglich. Gott ist souverän. Er muss sich nicht verantworten. Vor wem denn? Er ist der Höchste. Und der dritte Gedanke, den wir im Hinterkopf behalten sollen, Gott ist gerecht und er ist heilig, Attribute. Und Gott ist für uns Menschen nicht sichtbar. Gerade weil er heilig ist, weil er rein ist, weil er ohne Schuld, ohne Sünde ist, ist er für uns nicht sichtbar. Das sind jetzt nur einige Dinge, aber die helfen mir ganz persönlich, wenn ich irgendwo mit Gespräche komme mit anderen Menschen, es ist der gleiche Gott. Und da habe ich die Frau auch gefragt, wenn im Alten Testament diese Dinge, du lehnst Gott ab aufgrund des Alten Testamentes. Ich sage, kriegst du in den Zeitungen mit, dass Christen andere Menschen heute steinigen? Habt ihr schon mitgekriegt? Wenn es der gleiche Gott ist, warum steinigen wir heute nicht Homosexuelle? Ist ein krasses Thema heute. Wir müssen es nicht tun. Wir haben gar kein Recht, andere Menschen zu bestrafen. Und wir werden auch genau sehen, hoffentlich, warum. Der gleiche Gott. Im Alten Testament wie im Neuen Testament. Meine Frage, ganz konkret, wie kannst du oder ich, wie sollen wir den Dienst der Versöhnung ausüben, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die tot sind und wir einen Gott predigen, der unsichtbar ist? Ja, nochmal, wie können wir den Dienst der Versöhnung an toten Menschen ausüben und in Verbindung mit einem unsichtbaren Gott, den die gar nicht sehen können, den wir auch nicht mal sehen können, als lebendige Menschen? Und viele haben heute schon gelacht, wo ich hier zum Gottesdienst kam mit meinem T-Shirt. Ja, das ist meine Firma, steht drauf, Otto Kind. Und Paulus setzt da an und sagt, wir sind Botschafter für Christus. Wenn ich dieses T-Shirt trage auf der Messe, dann weiß jeder, der vorbeikommt, er ist von Otto Kind. Und das Problem habe ich nicht, wenn ich auf meinem Stand bin, sondern wenn ich zu einem Wettbewerb gehe und die sehen, ich bin von Otto Kind, dann erzählen die mir nicht alle Geschichten. Dann behalten die kniffligen Sachen für sich. Dann ist der Wettbewerb. Wenn ich auf der Messe bin, dann vertrete ich meine Firma, mein Unternehmen. Ein Botschafter, der ist in einem anderen Land zu Hause, der die Interessen des eigenen Königs, Herrschers, der eigenen Regierung vertritt, der Friedensverträge in die Wege bringt. Er vertritt seinen Chef, seinen Arbeitgeber und handelt ausschließlich im Interesse des Arbeitgebers. Ausschließlich. Denn wenn er es nicht tut, ist er kein Botschafter, sondern ein Verräter. Es ist jemand, der diesen Posten gar nicht verdient hat, überhaupt nicht. Und ein Botschafter wird dafür bezahlt. Und jetzt nochmal Vers 10, wir werden Rechenschaft geben müssen. Hast du deinen Arbeitgeber hier vertreten oder nicht? Hast du dich um die Pflanzen gekümmert oder um Menschen? Wenn wir das Bild nochmal im Kopf haben. Du und ich haben laut Paulus die Aufgabe, tote Menschen das Wort der Versöhnung zu sprechen. Und ich weiß nicht, wie Yannick sich fühlt, wenn er mit Muslimen spricht, wenn er mit Atheisten spricht. es ist manchmal voll schwer. Oder wenn Albert mit seinem Arzt spricht, es ist voll kompliziert, denn wir, die wir leben, so sagt uns das Wort, wir sprechen mit toten Menschen. Es ist nicht möglich, dass tote Menschen zuhören können. Es ist nicht möglich, was geistlich ist, was Gott spricht, muss geistlich betrachtet werden. Das ist das große Problem, das wir haben, wenn wir nur über die Logik gehen, wenn wir nur über die Argumentation gehen. Es ist zwar gut, es ist nicht verkehrt, wir sollen uns auch selber trainieren, wir sollen das anlernen. Denn wenn Menschen auf der Suche sind, sind sie offen und das ist das, was Gott macht. Wenn er aus zwei Zellen einen Menschen machen lässt, da ist Gott dahinter. Also das Wort, was wir weitergeben sollen, es muss so kräftig sein und wirksam sein, dass es die Menschen zur Umkehr bewegen kann. Das vertraut Gott uns an. Also wenn man sich das mal in Vers 10 vorstellt, wir kommen vor Gott und müssen Rechenschaft geben, sagt Paulus gleich in Vers 11, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, wir haben es mit einem Gott zu tun, der es verlangen wird, wen bringst du mit? Was bringst du mit? Denn es gibt überall um uns herum tote Menschen und er hat uns anvertraut. Das ist eigentlich eine große Last, ein großer Druck. Mehr noch, ein Botschafter, wenn er irgendwo einen Friedensvertrag aushandeln muss, es ist viel schwerer, Frieden zu schließen, als Frieden zu halten. Es ist viel schwerer. Jakob und Esau, ich weiß nicht, wie viele Jahre die da getrennt waren, wie viele Sachen die erlebt haben und ganzes Leben lang Angst haben, wenn der Sohn, der Esau kommt, der killt mich. Wie kann man so leben? Und Gott, der gleiche Gott im Alten Testament, und wir schauen uns eine Stelle an, die das beschreibt, dass wir den Gott im Alten Testament verstehen. Und im Alten Testament gab es eine sehr aufwendige Prozedur. Es gab sehr viele Vorschriften, sehr viele Rituale, Vorgehensweise und wir wissen, dass Aarons Söhne zum Beispiel, die Leviten, die waren für den Priesterdienst bestimmt und die Söhne haben es gar nicht ernst genommen. Die haben gedacht, die gehen immer eben zu Gott, machen ein Feuer und zack, kam das Feuer, hat die verkohlt. Da waren die tot. Also vor Gott zu treten, was haben wir für eine Aufgabe? Und ich lese einmal kurz den Prozess aus 3. Mose 16 von 5 bis 22. Es gibt noch sehr, sehr viel mehr Geschichten zu den Opferungen und Ritualen, aber in diesem Fall wirklich das, was Aaron tun sollte im Allerheiligsten und was er machen sollte. 3. Mose, Kapitel 16, von 5 bis 22. Die Schlachterübersetzung, okay. So. Also ich fange ab Vers 5 an. Dann soll er, also Aaron, von der Gemeinde der Kinder Israels zwei Ziegenböcke nehmen, als Sündopfer und einen Widder als Brandopfer. Und Aaron soll den Jungstier als Sündopfer für sich selbst herzubringen und Sühnung erwirken für sich auf sein Haus und sein Haus. Danach soll er die beiden Böcke nehmen und sie vor den Herrn stellen an den Eingang der Stiftshütte. Und Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke, ein Los für den Herrn und ein Los für die Verwendung als Sündenbock. Aaron soll den Bock herzubringen, auf den das Los für den Herrn fiel, und ihn als Sündopfer opfern. Aber den Bock, auf den das Los für die Verwendung als Sündenbock fiel, soll er lebendig vor den Herrn stellen und über ihm die Sühnung zu erwirken und ihn als Sündenbock in die Wüste vorzuschicken. Und Aaron, bringe den jungen Stier des Sündopfers herzu, das für ihn selbst bestimmt ist, und erwirke Sühnung für sich und sein Haus, und er schächte den jungen Stier des Sündopfers, das für ihn selbst bestimmt ist. Danach nehme er die Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar, der vor dem Herrn steht, und seine beiden Händen voll wohlriechenden, zerstoßenen Räucherwerks und bringe es hinein hinter den Vorhang. Und er lege das Feuer, Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks den Sühnedeckel verhüllt, der auf dem Zeugnis ist, und er nicht stirbt. Er soll auch von dem Blut des Jungstieres nehmen und es mit seinem Finger gegen den Sühnedeckel sprengen, nach Osten zu. Siebenmal soll er vor dem Sühnendeckel mit seinem Finger von dem Blut springen. Danach soll er den Bock des Sündopfers, das für das Volk bestimmt ist, schächten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang. Und er soll mit dessen Blut tun, wie er es mit dem Blut des Jungstiers getan hat. Und er soll es auf den Sühnendeckel und vor den Sühnendeckel springen. So soll er Sühnung erwirken für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Kinder Israels und wegen ihrer Übertretungen und aller ihrer Sünden. Und er soll dasselbe tun mit der Stiftshütte, die sich mitten unter ihren Unreinheiten befindet. Und kein Mensch soll in der Stiftshütte sein, wenn er hineingeht, um die Sühnung zu erwirken im Heiligtum, bis er wieder hinausgeht. Und so soll er Sühnung erwirken für sich und sein Haus und die ganze Gemeinde Israels. Und er soll hinausgehen zu dem Altar, der vor dem Herrn steht, und für ihn Sühnung erwirken. Und er soll von dem Blut des Jungstiers und von dem Blut des Bockes nehmen und auf die Hörner des Altars tun, ringsum. Und er soll mit seinem Finger von dem Blut 7-mal drauf springen und ihn reinigen und heiligen von der Unreinheit der Kinder Israels. Und wenn er die Sühnung vollendet hat für das Heiligtum und die Stiftshütte und den Altar, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Und Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes stützen und über ihm alle Schuld der Kinder Israels und alle Übertretungen in allen ihren Sünden bekennen. Und er soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereit steht, in die Wüste fortschicken. Und der Bock soll alle ihre Schuld, die auf ihm liegt, in ein abgeschiedenes Land tragen. Und er schickte den Bock in die Wüste. Ich habe mich gefragt, wo ich das gelesen habe, wie lange dauert das? Wie lange dauert das, alle Schuld der Kinder, alle Übertretungen in allen ihren Sünden bekennen? Wie lange dauert das? Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch so wie mir. Wenn man was Falsches getan hat, sorry dafür, tut mir leid, wollte ich nicht. Nennen wir unsere Dinge, die uns leid tun, beim Namen? Das ist mir bewusst geworden, als ich diesen Vers gelesen habe. Ich bin längst nicht der das hier einfach vorgibt. Nein, ich ertappe mich selber dabei. Nennen wir unsere Dinge beim Namen? Wir wissen aus Jakobus, bekennt einander eure Sünden. Also ich würde mich freuen, wenn es hier Ehepaare gibt, die abends zu Bett gehen und sagen, ich habe das und das und das und das und das gemacht, tut mir leid. Also wenn es das gibt, dann bringt mir das bitte bei, wie das geht, damit wir den Mut haben, dass ich den Mut habe, das zu tun. Es ist viel einfacher. Schatz, tut mir leid, war ich doof von mir heute. Gute Nacht. Was ist Versöhnung? Und ich weiß nicht, wie lange Aaron da stand und das fiechte alles, was jeder da hatte. Ich kann mir das nur so vorstellen, weil sonst macht das keinen Sinn, alle Dinge beim Namen zu nennen. Denn es war die einzige Chance. Einmal im Jahr kam so ein Sündenbock und ich bin sicher, dass jeder, der da war, schlechtes Gewissen hatte und sagte, also wenn ich dieses Jahr das nicht alles sage, dann muss ich wieder ein Jahr mich plagen. Und dann haben die das Viech in die Wüste geschickt. Kann so ein Sündenbock deine Sünden, meine Sünden wegtragen? Hat jemand so ein Schaf zu Hause? Bitte? Gerade nicht. Also Nachwuchs passt nicht, ne? Du bist noch zu klein. Also ich weiß nicht, also wenn man diese alten Dinge liest, also ich wäre schon auf einer Seite gerne dabei, auf der anderen Seite auch nicht. Denn was für Glauben muss ich haben, dass ein Tier meine Sünden einfach wegträgt in die Wüste? Manchmal frage ich mich, was ist einfacher, damals zu leben oder heute? Was ist einfacher zu glauben? Und ich werde noch darauf stehen bleiben, also erstmal, ich will dich auch nicht durcheinander bringen. Sühne heißt nicht, einen Gott der Rache zu besänftigen. Das ist das, was wir gerne als Menschen gerne tun. Wenn wir was Falsches gemacht haben, dann kommen wir mit einer Blume nach Hause. Oder wir räumen das Zimmer auf. Oder wir bereiten alles vor. Wir verstecken uns. Aber wir haben keinen Gott, der nur darauf wartet, dass er uns sich rächen kann und dass wir ihn Hauptsache beschwichtigen müssten, erstmal ein bisschen Zeit zu gewinnen. Nein, es geht darum, einen Zustand herzustellen, der es Gott ermöglicht, Gerechtigkeit walten zu lassen, damit er Gnade erzeigen kann. Da Gott heilig und rein ist, kann er es von seinem Wesen niemals zulassen, dass wir ohne irgendwas zu tun, ohne dass irgendjemand etwas tut, wie hier der Sündenbock, er kann es nicht zulassen, jemanden in den Himmel reinzuwinken, jemanden die Vergebung einfach mal Auge zudrücken, ja? Es passt nicht zu seinem Wesen. Das passt nicht. Es geht nicht. Dieses Prinzip müssen wir wirklich uns merken. Das Blut dieser Sündopfer, die Sühnung bewirkten, konnten keine Sünden vergeben. Allerdings riefen diese Handlungen immer wieder ins Bewusstsein, mit wem wir es zu tun haben und dass es jemand gibt, der stellvertretend für uns leiden musste. Diese Tiere konnten nichts dafür, dass wir zu dem Zeitpunkt einfach mal da ausgewählt worden sind. Und wenn wir diese Geschichten aus dem Alten Testament ins Neue Testament hineinnehmen und wissen, dass Gott dich und mich berufen hat, den Dienst der Versöhnung auszuleben, und keiner von uns hat ein Tier, keiner von uns hat einen Sündenbock, und dann bleibt die Frage, was ist für uns der Dienst der Versöhnung? Was machen wir, du und ich, als Botschafter jeden Sonntag hier und hoffentlich die anderen 6 Tage draußen? Was machen wir? Aaron muss das einmal im Jahr tun und danach kam ja noch mehr. Der musste richtige Klamotten musste er haben, die mussten sich ausziehen, mussten sich waschen. Dann musste der das Tier rausgebracht hat in die Wüste, wiederkommen, sich wieder waschen und so viele Dinge. Ich lese aus dem Hebräerbrief, dass wir einmal den Kreis schließen, dass wir einmal im Neuen Testament die Rückbetrachtung einfach machen. Hebräer 10, 1 bis 4. Dieses ganze Gesetz, was Gott durch Mose gegeben hat, wird hier mal kurz zusammengefasst oder beschrieben und so rum. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Güter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann das auch mit dem gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten, hätte doch gereicht. In anderen Worten, stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Es ist nicht möglich. Wir sind Botschafter. Jeder von uns kann ein Seelsorger sein. Und das führt mich eigentlich, wenn man den Gedankengang weiterführt, hat jeder von uns die Aufgabe, ein Seelsorger zu sein. Denn wenn ich als Botschafter meinen Arbeitgeber Gott präsentiere, wie kann ich damit Menschen aus dem Weg gehen, wenn ich die Aufgabe habe, die Versöhnung zu bringen? Wie soll ich mit Menschen, oder andersrum, wie kann ich tote Menschen erreichen, wenn ich die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, nicht erledige? Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott uns nicht braucht, um ans Ziel zu kommen, das nicht. Aber das soll deutlich machen, wenn wir vor Gott erscheinen und diese Ehrfurcht vor ihm haben, dann haben wir Verantwortung, wen wir mitnehmen. Jetzt kommen ein paar Textstellen, die wir einfach der Reihe nach betrachten, wo Gott direkt spricht. Ein Vers aus Matthäus 20, 28. Gleich wie der Sohn des Menschen, also Jesus, nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus, der erste, der niedrigste Diener aller, der seinen Jüngern die Füße wäscht, der niedrigste, der den Dienst gemacht hat. Und das fordert uns heraus. Wenn Jesus das gemacht hat, dann können wir niemals drüber stehen. Wir müssen drunter stehen. Und das kostet Kraft, das kostet Opfer. Und ich weiß nicht, wer von euch in der Dienstleistung beschäftigt ist. Ich glaube, Martin, du bist Dienstleister, so heißt das richtig, ja? Wenn man nicht Ware herstellt, sondern aber eine Tätigkeit macht. Ist das richtig definiert? Ja. Ja? Also er stellt nichts her. Ich weiß gar nicht, wie man sich abends fühlt, wenn man den ganzen Tag nichts gemacht hat. Und dann kommt man nach Hause. Ist es nicht deine Arbeit, schlecht zu machen, aber ich könnte das als Mensch nicht, weil ich muss abends sehen, was passiert ist. Ob ich eine Mauer ziehe oder ein Kabel, irgendwas muss ich sehen. Und deshalb ist Dienstleistung heute in der Gesellschaft etwas, was normal ersehen wird, aber nicht normal ist, denn es ist Aufopferung. Wenn du zum Bäcker gehst und du siehst die Brötchen, die zufällig deine Theke gelandet sind, wer macht das? Das machen Menschen, die aufstehen, wenn ich noch schnarche. Das ist Dienstleistung. Dinge zu tun, die niemand anders bewerten kann, nur Gott. Das ist Vorbereitung. Wenn Aaron sich da vorbereitet hat und den Klamotten gewaschen hat und was weiß ich, da guckt das Volk ja nicht zwingend zu. Die Menschen haben ihre Sachen, kommen dann dahin und sind froh, wenn Aaron das macht. Aber wie viel Ehrfurcht muss Aaron haben, wenn er vor Gott tritt und er weiß, seine 2 Jungs sind eben im Feuer verkohlt worden? Das hat er mitgekriegt. Wie viel Angst muss er, oder die Bibel nennt es Ehrfurcht, das ist keine Angst zu haben vor irgendwas, sondern vor Ehrfurcht, dass du jemandem begegnest, der darüber entscheidet, ob du ihm nahen darfst. Kolosser 1, Kapitel 3, von 13 bis 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und dann Vers 19, denn es gefiel Gott, in ihm, also in Jesus Christus, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Frieden machte, nur durch Jesus Christus können wir Frieden mit Menschen haben und Frieden mit Gott. Es ist anders nicht möglich. Und wenn wir als Botschafter unterwegs sind und wir müssen einen Friedensvertrag aushandeln, wo fangen wir an? Mit unseren Vorteilen, was wir durchsetzen wollen, oder hören wir zu, was der andere für Positionen vertritt? Und es ist schwer, man muss auch viel, viel Geduld haben, viel Weisheit, denn wir reden als Christen mit toten Menschen, die Gottes Wort gar nicht verstehen können. Es sei denn, und hier kommt der Punkt, den Gott auch macht, Gott das Verständnis des Menschen öffnet. Und das ist erst möglich, weil Sühnung passiert ist. Das ist der erste Schritt, den Gott gemacht hat. Er hat einen Sündenbock, Jesus Christus, und sein Blut macht rein und schafft eine Ebene, auf der Menschen ansetzen können. Und das sollte dich und mich, will ich Mut machen, Menschen anzusprechen. Auch wenn es wirklich nicht einfach ist und wir werden uns mit Sicherheit oft blamieren und haben auch schon und viel falsch gemacht. Aber die Absicht, die du im Herzen mitträgst, die sieht Gott. Und das wird er bewerten. Ob du keinen Bock hast, ob ich rede immer an mich, erst an mich, tut mir leid, wenn ich das so deutlich sage, immer erst an mich. Wie viel Einsatz ist mir ein toter Mensch wichtig, der Gott nicht kennt? Denn Gott vertraut mir die Aufgabe an. Und dir auch als Christ, keine Frage. Römer 8, 1 bis 4. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Jesus Christus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, also tot, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Also als Mensch, als sterbender Mensch und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch in Jesus verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht mehr gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, ich sage es ganz einfach. Gott musste Mensch werden. In Jesus Christus wurde die ganze Fülle, er war sündlos, aber als Mensch muss er die Forderungen des Gesetzes des Todes erfüllen, nämlich ein Mensch stirbt, seit Adam und Eva gesündigt haben. Jedes Baby, egal wie süß es ist, es wird irgendwann sterben, wenn der Herr nicht vorher kommt, klar. Aber es wird sterben, das ist die Tatsache. Und Jesus musste deshalb sterben, nicht weil er sündig war, sondern weil das Gesetz des Todes erfüllt werden musste, das seit Adam auf die Welt kam. Und das Gesetz der Reinigung, das Gesetz, was Gott durch Mose gegeben hat, hat einen Menschen niemals lebendig gemacht. Niemals. Es hat Sühnung erwirkt, stellvertretend auf diesen Moment, als Jesus auf die Erde kam und für uns gestorben ist. Es ist nichts einfach unter den Teppich gekehrt. Es ist niemand durchgewunken worden. Sein Sohn hat bezahlt. Nochmal aus 2. Korinther, den letzten Vers, den wir vorhin gelesen haben, aus Kapitel 5. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Dieser Tod in Jesus Christus lässt uns vor Gott gerecht stehen. Er rechtfertigt uns, gibt uns die Gerechtigkeit, das sind Dinge, die Gott von uns verlangt. Und das Bild, was wir im Alten Testament gefunden haben, dass Aaron ins Allerheiligste geht, das Blut besprengt auf dem Sühnedeckel. Das finden wir auch im Neuen Testament. Nennt die Bibel den Sühneort. Jesus war der Sühneort. Er ist aus dem Lager raus, als Sündenbock ans Kreuz. Sein Blut floss am Kreuz und es rettet uns, es rechtfertigt uns vor Gott. Römer 3, 21 bis 26. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt worden sind durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer, zum Sühneort, manche Übersetzungen, zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Zu einem Zeitpunkt, als die Zeit erfüllt war, rückwirkend, stellvertretend für die Menschen im Alten Testament, aber es wird bezahlt, es wird nichts vergessen. Auch wenn er es nicht anrechnet, zu dem Zeitpunkt temporär, aber es wird in Jesus Christus bezahlt. Um seine Gerechtigkeit zu zeigen. Wenn Gott gerecht ist und heilig und rein, dann kann er niemals einen Sünder durchwinken und einen anderen nicht. Er ist für alle gestorben, hat das Sündopfer gebracht, die Versöhnung ist da. Und jetzt haben wir die zwei Gruppen, die einen sind immer noch tot, die das lächerlich finden, das Wort vom Kreuz ist eine Tort für Menschen, die verloren gehen, die können damit nichts anfangen. Wir, die auf der anderen Seite lebendig sind und den Dienst der Versöhnung haben, Jesus Christus ist nicht da. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben und wir haben die Aufgabe, Worte der Versöhnung den toten Menschen zu bringen. Und das ist der ganz große Punkt, wo wir uns selber prüfen. Bekennen wir unsere Schuld und Sünde? Haben wir selber Versöhnung? Sodass Menschen uns überhaupt ernst nehmen können. Können wir vor Gott treten? Kann ich vor Gott treten und sagen, Gott, ich bin absolut clean, ich bin sauber, ich kann vor dir treten, aber du siehst den Menschen, der wird verloren gehen. Lass mich diesen Menschen erreichen. Und das kannst du nur, wenn du auf ihn zugehst, wie ein Botschafter, er muss, wenn er einbestellt wird, dahin und er muss Rechnung, er muss Rapport geben. Was für einen Druck hat ein Botschafter? Es hängt alles von ihm ab. Das kriegt man so gar nicht mit. Das läuft alles im Stillen. Aber die Ewigkeit wird zeigen, wo haben wir die Termine wahrgenommen, wo es um Menschenleben geht. Und ich schließe ab. Ich glaube, ich hoffe, mit dem letzten Gedanken, dein Auftraggeber Gott, er erwartet es. Er kommt zum Ziel ohne dich und ohne mich, denn er weiß ganz genau, wie viel wir verkehrt machen, wo wir Menschen direkt vor den Stirn hauen und sogleich ist deine Barriere und die Sache Frieden ist schwerer zu machen, als Frieden zu halten. Das heißt, es kann manchmal Jahre dauern, bis wir wieder einen Anfang machen können. Aber nichtsdestotrotz, wenn die Absicht ist, Versöhnung zu bringen, dann müssen wir bereit sein, ein Opfer zu bringen. Und Jakob musste bereit sein, seinen Stolz aufzugeben. Er konnte nicht mehr zurück, er musste Esau entgegengehen und er wusste, es gibt kein Ausweichen mehr. Es ist gefordert. Ganz praktisch, letzter Satz für dich und mich heute. Wenn du morgen aufstehst, wenn du hier rausgehst, egal wann, wenn der Gedanke kommt und du weißt, du musst für Gott leben, du wirst Rechenschaft geben, dann bete oder bitte Gott, dass tote Menschen deinen Weg kreuzen. Das ist das Gebet, das Gott sofort erhört. Sofort. Dass tote Menschen deinen Weg kreuzen. Es ist interessant, aber es passiert. Wenn du morgens zur Arbeit gehst und sagst, lass mich heute Zeugnis sein, das wird kommen. Definitiv wird das kommen. Und dann bist du Botschafter und erzähl ihnen das Wort der Versöhnung. Nicht, was du besser bist, sondern das, was in deinem Leben passiert ist. Das ist unsere Aufgabe und unter dieser Ehrfurcht möchte ich einfach nochmal uns zu Gott rufen, dass wir darüber nachdenken, einfach mal sacken lassen und Gott danken für dieses Wort, dass er der Sündenbock oder dass Jesus Christus der Sündenbock war, den er in die Wüste geschickt hat, der dich und mich freigemacht hat, dass wir überhaupt Zugang haben können zu ihm. Und jetzt liegt es an dir. Amen.